12 und ich vermute, dass jeder von euch schon ausfindig gemacht hat, nach man errettet ist, heißt das nicht nur, dass all deine Probleme weg sind, natürlich die Sünden sind weg, so das Osten ist vom Westen, aber die Probleme, die fangen dann an, als du bist dann unter der Autorität des Herrn Jesus Christus in einer Welt, wo der Gott dieser Welt, der Feind, das Sagen hat. Und in 2. Samuel, Kapitel 10, Vers 12, haben wir eine Situation, wo Israel umgeben ist von feindlichen Mächten, die ein Genozide vorhaben, um das Volk Israel zu zerstören. Und in 2. Samuel 10, Vers 12 lesen wir: Sei getrost und lasst uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Lieber Vater im Himmel, wir danken, dass wir ein Wort haben, was uns immer Kraft, Gnade gibt, Mut gibt, um weiterzumachen, ermutigt, nicht entmutigt. Wir danken auch, dass wir uns hier wieder versammeln können. Es freut mich wieder, bei der Gemeinde zu sein. Danke auch für die Anliegen, die wir so gehört haben von verschiedenen Seiten, qua Gesundheit, qua Möglichkeiten, um zu zeugen, offene Türen. Und wir beten, Vater, dass du all diese Anliegen, die wir erwähnt habe, auch mitnimmst. Wir möchten sie für die Gnadenstuhl bringen, dass du sie mitnimmst, dass du daran arbeitest und dass du uns Freude gibt und Verlangen gibt, um zu sehen, wie du die Gebete beantwortest. Danke auch speziell für dein Wort und danke, dass wir ein Beispiel haben im Alten Testament von wahren Soldaten und wahren Krieg, der Krieg um die unsterbliche Seele eines Menschen. Und bete nochmals, Vater, dass du uns Weisheit schenkst, um auch heute dein Wort klar und verständlich zu predigen, das frage ich in Jesu Christi Namen. Amen. Also, Gott möchte tun, was ihm gefällt. Das heißt, wenn wir ihm erlauben. Und treu sollen wir sein bis an den Tod, ähnlich wie Jesus Christus treu war an seinen Vater bis den Tod. Und er war treu, um seine Aufgabe zu erledigen. Er war ein junger Mann, 33,5 Jahre alt. Aber er kam, um zu sterben als Sündopfer für die Sünden der Welt. Und am Moment, dass du als Sünder zu Jesus kommst, dann siehst du eine wunderbare Sache. Jesus hat alles für dich getan. Seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Der Preis ist vollkommen bezahlt. Und als Sünder darfst du einfach, wie du bist, zu Jesus kommen. Und der Herr sagt, wenn du kommst mit deiner Sünde, deine Sündenschuld, die dich belastet, die dich müde macht, die dich traurig macht, die kannst du zu Jesus bringen. Er hat keine Sünde auf sich. Jesus übernimmt die Sünde und du bekommst zugerechnet seine Gerechtigkeit, als ob du niemals hast gesündigt. Und eine vollkommene Vergebung der Sünden. Das ist reine Gnade. Aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben und dasselbe nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich kein Mensch rühme. Das ist eine wunderbare Sache. Aber dann kommt ein Punkt, dass du sagst, ich bin errettet. Ich möchte anfangen, Schritte zu machen, Jesus nachzufolgen. Das fängt mit dem Taufe an, das fängt an, dass du die Bibel anfängst zu lesen und zu beten. Und dann spürst du, da kommt ein Kampf, du kommst in einen Kampf, einen geistlichen Kampf. Das wird in Epheser 6 erwähnt, als ein Kampf gegen die Mächtigen, die Fürsten in der Finsternis. Du siehst sie nicht, aber sie sind da. Und die meisten Attacken kommen meistens hier in der Schweiz von anderen, von neuen geborenen Christen. Und dann wirst du entmutigt. Wie kann das sein? Oder wie näher du zu Gott kommst, wie näher kommst du zum Teufel? Weil diejenigen, die dich am meisten verwunden, sind oft Christen. Und die Idee ist, dass du stoppst in Nachfolge von Jesu Christi. Wenn du ihm nachfolgst, sagt Jesus, ich mache dich zum Menschenfischer. Nun, ein alter Bruder hat mal gesagt, wenn du in einen Dienst für den Herrn Jesus eintretest, ist dieser Krieg blutiger als alle anderen Kriege zusammen in dieser Welt. Und da ist viel Wahrheit darin. Die letzten 6000 Jahre sind viele Männer, Frauen, Kinder, die haben aufgehört in die Nachfolge von Jesu Christi. Es gibt keinen Aufenthalt in diesem Kampf. Und das geht weiter, bis der Feind, aber nun ist nicht hier, beim zweiten Kommen Jesu den Kopf zertreten worden ist. dieses Moment sind wir in einem Kampf. Und die wahre Ruhe finden wir schon nun in Christus, aber physisch dort, wo Jesus nun ist, im dritten Himmel. Nun, seit den letzten 100, 120 Jahren, sicher im deutschsprachigen Raum, haben viele wirklich von neugeborenen Christen die weiße Fahne gezogen und gesagt, ich höre auf zu kämpfen für den Herrn. Vor allem dank die theologischen Fakultäten, die vor allem dieses Buch attackieren. Wenn ich in Länder in Asien komme, Pakistan zum Beispiel, da hat man Madrasas. Madrasas sind Schulen, wo Jugendliche alle Kapitel von dem Koran auswendig lernen. Alle 114 Kapitel. Kannst du dir vorstellen. Heute, wenn jemand sagt zu uns, ja, ihr könnt vielleicht als Kind so ein Kapitel auswendig lernen, sagen sie, was, ein Bibelkapitel auswendig lernen? Das ist Kindermissbrauch. Aber da lernen sie alle 114 Kapitel von dem ganzen Koran auswendig in Pakistan. Aber in Pakistan kann man arabische Schrift lesen, aber sie verstehen die arabische Sprache nicht. Ich kann das gleich, wenn du sagst, ich kann vielleicht Italienisch lesen, aber ich verstehe die Sprache nicht. Das heißt, die Leute, die Kinder, die lernen die ganze Koran auswendig in Arabisch, weil Allah spricht nur Arabisch. Unser Gott spricht auch mehrere Sprachen, Deutsch und Englisch und so weiter, aber Allah nicht. Und dann haben sie alle 114 gelernt, aber sie verstehen nichts, von was sie gelernt haben. Und die Koran ist immer die gleiche. Ich war in Nepal, Geburtsort von Buddha, da kommst du am Flughafen, kannst keine Bibel bekommen, aber die Geschichte von Buddha kannst du überall bekommen. Die Vedas, die alte Geschichte von den Hindu-Göttern, die gefallenen Kinder Gottes aus 1. Mose 6, kannst du überall bekommen, sind alle gleich. Das ist keine Änderung. Aber bei uns haben wir die Heilige Schrift und heute, seit den letzten 100 Jahre, seit Elbefelder, eine wahnsinnige Menge an allerlei deutschen Übersetzungen. Und ich greife alle dieses Buch an. Und die modernen Übersetzungen sind im Allgemeinen gleich wie die Grundtexte der Zeugen Jehova und die katholische Kirche. Wenn du dann sagst, als bibeltreuer Christ, ich möchte mir an der Heiligen Schrift festhalten, dann hast du eine Menge Ärger mit anderen von neugeborenen Christen heute. Und es fängt an, die Abfall in diese Seminare mit Professoren, die das falsche Buch weitergeben. Nun, in einem Krieg, mach nicht aus welcher Krieg es ist, ein Krieg kann nur gewonnen werden durch Fußsoldaten, Infanterie, Fußsoldaten. Die Amerikaner haben das vollkommen vergessen. Die verlieren, ich glaube, schon 4 Kriege haben sie verloren seit dem Zweiten Weltkrieg. Vietnam haben sie verloren, Korea haben sie verloren, Irak haben sie verloren und sie haben Afghanistan verloren. Die denken, naja, we komen dan met een paar vliegtuigen rein, teppichbomben, al die Leute da unten met Agent Orange oder andere Sachen. Ja, dan hebben we de Krieg gewonnen. Nein, du kannst nur einen Krieg gewinnen, wenn du mit Fußsoldaten ein Stück Land in Besitz nimmst. Das ist auch so in einer Gemeinde. Du kannst Leute, für Leute beten. Wenn wir Missionare unterstützen, sind das Leute, die vor Ort sind, in Nepal, Indien, Sri Lanka, wo auch, und die dann vor Ort versuchen, als bibeltreuer Pastor, Leute zu Jesus zu führen und da eine Ortsgemeinde zu gründen, die Name Jesu zusammenkommt, als Ortsgemeinde Jesus nachfolgt. Das ist, wie ein Krieg gewonnen wird in überall. Und vieles, was wir sehen in modernen Armeen, sind wie eine Bürgergesellschaft geworden. Und viele Christen wollen keine Soldaten mehr sein, aber ja, wie die Bürgergesellschaft eigentlich sein. Weil eigentlich lernen wir in der Bibel, ein Christ soll ein Soldat sein. Komm bitte nach 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3. Das ist der letzte Brief von der Apostel Paulus an Timotheus, bevor er geköpft wurde unter Kaiser Nero in Rom. Und in 2. Timotheus 2, Vers 3 lesen wir, leide dich als ein guter Streiter Jesu Christi. Also, ein Streiter, ein Kämpfer, Soldat muss leiden, das gehört dazu. Wenn jemand zum Ostfront geht, nehmen wir an, er kämpft gegen die Russen an Ostfront. Und er kommt dann zurück und er ist noch immer in einem Anzug, weißt du, kein Wunsch, sein Haar ist perfekt. Und dann denkst du, ja, ich weiß nicht, was er getan hat, er hat nicht gekämpft, ja. Eine Person, die kämpft am Front, die hat Dinge verwundet. Die vermisst ein Bein, einen Arm, Kleidung und so weiter, hat einen Tod in die Augen geschaut. Das ist ein Soldat. Und das ist normal, man muss lernen zu kämpfen. Deutsche sind von Natur bei weitem die besten Kämpfer, Schweizer auch früher, In der Zeit der Reformation, die besten Söldner waren die Schweizer. Sterker noch, Zwingli, wir haben hier Vadian, der Schwäger von Zwingli, Vadian Platz hier bei uns in St. Gallen, die hat sich sehr aufgeregt und gesagt zu den Christen, ihr sollt nicht als Bauern selbst oder eure Jungs schicken als Söldner in den Krieg, weil damals war es ab und zu so, dass Vater und Sohn haben gegeneinander gekämpft, bis sie sich beide vermietet haben an eine fremde Macht. Das kann doch nicht, hat er gesagt, dass man für Geld ein anderer das Gehirn einschlägt. Deutsche sind gut, um zu kämpfen, die germanischen Leute. Wenn damals die Alliierten in 1943 via Sizilien nach Italien kamen, hat die ganze italienische Armee sich aufgegeben, sich übergeben. Die haben nicht mehr gekämpft. Deshalb haben Deutsche mussten dann gegen Alliierte kämpfen. Das war ein katastrophaler Zustand. Heute siehst du das auch bei vielen christlichen Jugend. Die christliche Jugend heute, die wird beeinflusst von positives Denken. Es kommt schon gut, ja. Von positiver Predigt. Das ist, warum viele Gemeinden sehr groß sind, weil es wird nur etwas Positives gesagt, was nicht übereinstimmt mit der Realität. Positives Unterricht und keine Vorbereitung auf eine Realität. Und viele fliehen in eine Musik, in Computerspiele und in Drogen. Und dann kann man die Realität entfliehen. Die können sie nicht ertragen. Die ist nicht positiv. Daneben ist es ein Problem, dass viele zu stolz sind. Ein Soldat, der stolz ist, die verweigert, Befehle zu folgen. Viele Christen sind zu stolz, verweigern sich unter die Heilige Schrift zu stellen und bringen Spaltung in eine Gemeinde. Was mir gesagt worden ist durch ein paar ehemalige Profisoldaten, Eisenherzen, das heißt Eisenharte, lernen einstecken ohne zu jammern, sofortiger Gehorsam und vorbereitet, um in Schmerz zu sterben. Das ist eigentlich, was ein guter Soldat lernt. Stärker noch, ein alter Bruder hat mal gesagt, mein Vater war Kolonel und ich habe als Kind bekommen, man glaubt er es nicht mehr, als Kind bekommen, das Beste, was ein Mann tun kann, ist, als Soldat auf dem Kriegsfeld, Schlachtfeld zu sterben für sein Land. Und General Patton, das war ein sehr bekannter amerikanischer General, der hat dann gesagt, das Beste, am letzten Moment des Krieges eine Kugel in den Gehirn bekommen. Naja, das sehe ich nicht so, aber ich sehe nun mehr, wenn du heute siehst, wofür Leute kämpfen, ich kenne es ein bisschen, weil ich kenne Leute, die in der USA-Armee gekämpft haben, die sind da seit 20 Jahren in Afghanistan gewesen, da sind, glaube ich, tausende Männer haben da ihr Leben gegeben. Und der Präsident sagt als oberster Befehlhaber, ich ziehe die Jungs alle zurück nach 20 Jahren, für Milliarden lassen wir das Arbeitszeug an die Taliban. Und die Frauen und Mütter und Eltern, die ihre Söhne und Väter verloren haben, die sagen nun, warum hat mein Sohn all die Jahre gekämpft in Afghanistan? Für was? Und das Gleiche kannst du sagen heute am Ostfront in Ukraine und Russland. Für was kämpfen die Jungs? Und sie wissen es auch. Russen, die gehen überall auf die Grenze mit bei Kaukasus und bei Finnland. Die wollen nicht hier verpflichtet einrücken müssen, um zu kämpfen gegen ihre orthodoxe Glaubensbrüder, die Ukrainer, für ein paar Kilometer Boden. Und die Ukrainer wollen das auch nicht. Die gehen massal Richtung Polen und kommen in Westen. Und dann müssen wir im Laufe der Zeit als EU-Bürger dafür was kämpfen. Nochmals. Die Idee, um die Welt zu verbessern, ist immer verbunden mit blutigen Kriegen. Und die Welt verbessert sich nicht, bis Jesus Christus zurückkommt beim zweiten Kommen. Dann wird alles in Ordnung sein, nicht davor. Und wenn du etwas tun möchtest als Mann davor, ist der geistliche Kampf. Und darüber möchte ich ein paar Worte sagen. Feigheit ist epidemisch, hat ein General schon gesagt, General Patton. Und die spezielle Einsatztruppe, die haben so einen Spruch, die sagt, wir schauen für einige gute Männer, für ein paar treue Männer. Und das ist wichtig. Gott sucht treue Männer, treue Frauen, die für den Herrn Jesus Christus treu sind an sein Wort, einstecken können und ab und zu auch alleine mit ihm durchziehen können. Und das ist nicht einfach, aber genau durch Prüfung, prüft Gott diejenigen, die wirklich aus Liebe für ihn durchziehen oder nicht. Und das ist in den letzten Tagen sehr schwer. Wir haben einige Geschwister in Indien. Ich habe das euch erzählt. Ich kann den Namen noch nicht nennen, das wird aufgenommen. Und der Bruder wurde in Delhi verfolgt von Hindu-Fundamentalisten. zusammengeschlagen, nahe umgebracht und musste mit seiner Frau und Kind fliehen. An anderen Ort, Osten davon, Stunden weg. Und da hat er dann eine Gemeinde angefangen und gegründet. Da wurde nach einiger Zeit, weil er evangelisiert, sein TÜV zusammengeschlagen, hat alles kaputt und so weiter. Wir haben Geld gegeben für einen neuen und also einen gebrauchten, andere. Aber das sind die normalen Reaktionen von Leuten, die das Evangelium hassen. Das sind oft besessene Leute, die bibeltreue Christen so attackieren. Heute hat man Verräter in der eigenen Armee, nennt sie Chamäleons. Die möchten hochgehalten, sind neutrale Soldaten. Ein Soldat kann niemals neutral sein, unmöglich. Neutrale Soldaten sind de größte Gefahr, was ein Feind hat in einer Armee. Wenn du in einer Kriegszeit bist und du sagst als Soldat, du bekommst einen Befehl, ja, geh dorthin und du musst da dann das Land verlassen. Sagt, nein, das tue ich nicht, ich möchte neutral sein. Dann wirst du erschossen in Kriegszeit. Das ist ein Befehl verweigern in Kriegszeit. Wir sind in einem Krieg und der Herr hat uns Befehle gegeben, um auf Jesus zu schauen, ihm nachzufolgen. Um treu zu sein in unserer Beziehung mit ihm, das Wichtigste ist immer deine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Wenn Jesus dich davon wegziehen kann, wahrscheinlich zieht er dich von einer Gemeinde weg, bist du so wieder zurück in der Welt. Das Wichtigste ist deine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Aber daneben kommt noch ein anderes Problem. Viele Christen möchten hochgehalten werden unter die Welt oder unter andere Christen. 3. Johannes 9 sagt, Diotrephes, der unter ihnen hochgehalten will sein, nimmt uns nicht an. Mit anderen Worten, eine Person, die sich selber über die Schrift stellt, die Bibel nur gebraucht, die verweigert andere bibeltreue Christen zu akzeptieren, mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen. 3. Johannes 9. Gott sucht Männer und Frauen, die treu sind, die zur Verfügung sind für seine Bedürfnisse und unterrichtbar sind. Man kann das Gleiche sehen mit Leuten, die heute in einer Prüfungszeit, in einer Lehre sind. Treue. Treu sein, bist du zur rechten Zeit da, machst deine Arbeit, wie der Meister das vorsagt. Einfach treu sein, das ist schon ein Wunder heute, wenn du junge Männer findest, die treu sind in die kleinen, einfachen Dinge. Gott sagt, dass er Timotheus soll treue Menschen finden, um die geistliche Wahrheiten weiterzugeben. Treu sein in die Bibel, treu sein in deinem Gebetsleben, treu als Mann zu deiner Frau, treu zu deinen Kindern. Lerne treu zu sein mit den einfachen Sachen. Dann zweitens, zur Verfügung zu stehen. Gott sucht einen Mann oder eine Frau, die ihm dienen kann, eine Ortsgemeinde ist, wo du als Schüler platziert bist, als Arbeiter platziert. Sei einfach verfügbar für die Bedürfnisse von deiner Familie oder deiner Leute in deiner Umgebung. Oder vielleicht, um das Evangelium weiterzugeben. Und unterrichtbare Männer. Das heißt, eine Person, wovon Gott etwas sagen kann, und die Person sagt dann Gott, ich sage nicht immer warum, ich tue einfach, was du mir sagst. Das Verständnis kommt schon später. Heute wollen Kinder immer sagen, warum, wieso, wieso nicht. Dauernd ist das. Das zeigt einfach einen Mangel an Glauben, einen Mangel an Vertrauen. Wenn Gott etwas sagt, ja, das gefällt mir vielleicht nicht nach meinem Fleisch, aber ja, er ist der Chef. Er hat das Sagen, nicht ich. Dann tue ich das einfach. Dann, na gut, wenn wir einen Dienst hatten unter Jugendlichen an der Universität, dann haben wir immer die jungen Männer gewarnt für fünf Dinge. Haben wir die fünf C's genannt. Also in Englisch sind sie ja, C, in Deutsch ein bisschen anders. Cash, das ist Kontante. Cars, Autos. Carrière. College, Universität. Und Cuties. Cuties ist das Wort für die Mädels. Das waren die fünf tödliche Cs, fünf Zahl des Todes. Also pass auf, an sich ist nichts Falsches damit, aber es muss nicht ein Götze werden, dass das A und O wird. Wo du wegkommst von der Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Dann ein zweites Problem, was für viele neben anderen Christen, die dich wegziehen vom Weg, ist die Welt. Das Weltsystem ist unter der Autorität von dem Gott dieser Welt. Ich nenne nicht die schönen Alpen hier, der Alpstein hier, der Sendes, nein, das Weltsystem. Die Bibel sagt über das Wort Welt, ein Zitat, wenn Sie das Wort auf das gegenwärtige Weltsystem in dem ethischen, schlechten Sinn des Wortes bezieht, so ist die Ordnung oder Anordnung gemeint, unter der Satan die Welt der ungläubigen Menschheit organisiert hat aufgrund seiner weltlichen Prinzipien der Gewalt, der Habgier, der Selbstsucht, des Ehrgeizes und des Vergnügens. Dieses Weltsystem ist voller Kraft, gestützt auf militärische Macht. Es ist oft äußerlich religiös, wissenschaftlich gebildet und elegant. Aber es kocht darin von nationalen und wirtschaftlichen Gegenströmungen und ehrgeizigen Begierden. Darum kann es in wirklichen Krisen nur durch bewaffnete Macht gestützt und von satanischen Prinzipien beherrscht werden. Das siehst du in Gaza, das ist in der Ukraine. Es gibt seit 1945 mehr als 120 Konflikte oder Kriege, woran die UNO sich beteiligt hat oder die es organisiert hat. Das ist, wie die Welt versucht, Frieden reinzubringen oder zu halten. Aber wo kommt das wirklich her, diese Kriege? Die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 1, woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt nicht daher aus euren Wollüsten, die da streiten in euren Gliedern? Macht, Land, Geld, Menschen müssen kontrolliert werden. Und wenn man heute sagt, ja, wir suchen, dass es keinen Krieg mehr gibt, die Menschen lügen. Die Bibel sagt in Offenbarung 6 bis 19, es gibt noch drei Weltkriege, die aufkommen. Offenbarung 6, Offenbarung 19, Offenbarung 20. Drei Weltkriege kommen noch. Nein, wir möchten hier in der Ukraine die Leute einrücken lassen, um Frieden in Europa zu bringen. Unsinn. Wer macht oft die Friede? Die älteren Leute. Die Lanzer, die goldenen Versandte, die parfümierten Prinzen. Man kennt sie auch unter den Christen. Die möchten sich selber darstellen, schönstellen und lassen andere leiden. Was wir brauchen, ist ein Mann wie Eliasa. Eliasa war ein alttestamentlicher Charakter, die damals unter David Männer zu finden war, einer der Helden. Und wir lesen über ihn in 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 10. Da stund er und schlug die Philister, bis dass seine Hand müde am Schwert erstarrte. Und der Herr gab ein groß Heil zu der Zeit, dass das Volk umwand, ihm nachzurauben. Also der Mann hat einfach ein Stück Boden gehalten und die Hand war so erstarrt rund um das Schwert, dass man nicht mehr die Hand vom Schwert losmachen könnte. Man kann es auch sehen, wenn man den ganzen Tag arbeitet mit einem Zickel oder so etwas. Die Hände, die sind dann so verkrampft, man muss sie eigentlich wieder so losmachen. So war das, die Hand um das Schwert. So soll eigentlich unsere Hand sein rundum das Wort Gottes. Dass wir die Zeit nehmen, dass das Wort Gottes uns reinigt, dass wir nicht so sehr beeinflusst werden von dem Müll, die modernen Medien und die Welt sind. Nun, ganz praktisch, du bist unter ein Herzog, ein Kapitän des Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist ist in dir, das heißt, der Kommandant ist Vertreter von Gott, ein Heiligen Geist, der dich in alle Wahrheit führt. Und was sind unsere Befehle? Wir haben es schon gelesen in 2. Timotheus 2. Leiden gehört für einen Soldat in den Nachfolger Jesu Christi. Das ist nicht immer so einfach, auch nicht im Westen. Zweitens, wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, den Glauben durchziehen. Und drittens, pass auf, um dich in Händel der Nahrung zu pflichten. Mit anderen Worten, finde ich sicher in der Schweiz und hier in Nordwesteuropa, ich muss das Geld, ich muss das Einkommen, ich muss das Einkommen. Viele denken nur in Termen von Geld. Und der Herr sagt, such erstens das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das andere wird dir auch von selber geschenkt werden. Und du hast das beste Versorgungsprogramm. Offenbarung 21 und 22. Du hast ein Palast von reines Gold stehen da, mit minimal 15 Zimmer. Ein Ort, wo es keine Sünde, kein Trauer, kein Tränen, kein Tod mehr gibt. Das ist für dich 100% vorbereitet. Ja, ein Soldat kann sich nicht etwas Besseres wünschen. Also ein Soldat des Herrn Jesus Christus. Und wenn du der Herr gehorcht, du bekommst eine öffentliche Ehre von dem Gott offenbart im Fleisch, den Herrn Jesus Christus. Wenn er dich ein Kompliment gibt, hast du es verdient. Der Herr sagt in Matthäus 25, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Jesus möchte dich ein Kompliment geben. Er möchte dich mit Krone belohnen. Krone verbunden in verschiedenen Aspekten von der Nachfolge Jesu Christi. Man sieht oft, das war damals in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland hat man früher das Eiserne Kreuz gehabt. Wenn man wirklich gut gekämpft hat, nur so ein Eiserne Kreuz. Das war eine große Ehre. Die Amerikaner haben eine ganze Brust voll gehabt mit allerlei Medaillen, aber in Deutschland nur so ein kleines Eiserne, so ein Malteser Kreuz gehabt. Vermut. Wenn man es ein paar Mal bewiesen hat, hat man dann mit einem goldenen Kreuz, mit Laub und so darum, mit Diamanten eingesetzt. Das war, wenn du wirklich extra bewiesen hast, treu zu sein und für dein Land oder für deine Männer eingetreten zu sein. Und schlussendlich, du bekommst einen wunderschönen Rückblick. Einmal, wenn du da bist, beim Herrn im Himmel, dann kannst du zurückschauen, auf das Zweite kommen und was du getan hast und du sollst dann sehen, die Leute, die zum Jesus gekommen sind, als Folge von einer Arbeit, die du hier für Jesus getan hast, in Fürbitte und Evangelisation oder Traktat verteilen. Es lohnt sich, in jeder Hinsicht für den Herrn Jesus zu leben. Dann viertens, alle Bedürfnisse von dir werden entgegengekommen. Wenn du sagst vielleicht ab und zu, Herr, ist es schwer? Es ist wahr, es ist nicht einfach. Ohne Jesus kannst du nicht durchziehen. Aber Jesus sagt, mein Gott aber, erfülle alle eure Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christo Jesu. Nochmals, du suchst erstens das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Gott sucht für alle deine Bedürfnisse, von dir persönlich, von deiner Frau, von deinen Kindern, körperliche, emotionale, soziale. Er ist immer treu, auch wenn wir vielleicht nicht immer so treu sind. Jesus bleibt immer treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und unser Kommandant zieht sich niemals zurück. Er verlässt dich nicht alleine, auch nicht, wenn du gefangen genommen wirst. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Der Herr ist mein Helfer und will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Wenn man das sehen in der Geschichte, nehmen wir einen Hitler. Wollte den totalen Krieg? Ja, sie wollten den totalen Krieg. Was tut Hitler? Er bringt sich um, sagt man. Oder ist eventuell geflohen. Aber er war nicht gerade ein Mann, der mit seinen Soldaten bis ans Ende gekämpft hat. Was tun Christen? Viele Christen sind verworren zu Verleumder oder Versager. Bibelkritiker. Nein, die Bibel ist falsch übersetzt und so weiter. Die Leute gehen nicht auf die Straße, gehen nicht in die Mission, wollen nicht etwas leiden, finanziell oder praktisch. Sie wollen nur ganz ruhig mit einem Airconditioning sitzen und weiter. Das geht, du kannst nicht etwas für den Herrn tun und nicht einen Preis dafür zahlen müssen. Viele sogenannte Professoren heute sind Lügner, Feiglinge, hinterlistige Politiker. Leider ist das so. Und viele Pastoren gehen in die gleiche Richtung, weil sie schämen sich für das Wort Gottes. Sie schämen sich, um das Evangelium der Gnade Gottes weiterzugeben. Du sagst, was ist die Aufgabe eines Soldats im Neuen Testament? Kämpfen. Du sollst streiten, streiten, um zu gewinnen. Ich spiele gerne ein Spiel oder einen Sport und wenn ich etwas tue, ich versuche einfach zu gewinnen. Das ist normal, finde ich. Aber viele spielen nicht, um zu gewinnen, aber einfach nur mitzumachen. Aber wenn du ein Spiel spielst, meiner Meinung nach, versuche einfach, so gut wie möglich zu gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne, dann schüttle ich die Hand von der anderen, gratuliere ihm und sage, nächstes Mal versuche ich dich doch zu schlagen. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Und das ist, was der Herr von dir und mir verlangt, unseren Bestens zu geben. Und nicht einfach zu sitzen und den anderen die Arbeit tun zu lassen und selber nichts zu tun. Und schlussendlich, ein Soldat ja, muss Schwierigkeiten erwarten, Pein leiden. Viele werden verwundet, viele werden getötet, aber bevor sie aufgeben, und nochmals, wenn du das anschaust bei der Geschichte, ich lese die Geschichte gerne von den Leuten in Stalingrad, unerlöste deutsche Soldaten, ich glaube 600.000 Mann sind da hingegangen und wurden von Hitler, ihr Führer, verraten und von der Kommandant Paulus indirekt auch. 6.000 sind zurückgekommen, glaube ich ungefähr. De rest is alle kapot gegaan of in de KZ's in Siberië kapot gegaan. En viele hebben dan bis aan het einde als Duitse soldaten gekämpft. Voor wat? Voor een demonische dictator. En die hebben ook meer karakter gehad als viele christen in de laatste dagen, anno 2000 und 24. Jahren her, das war in 1811, war da ein Kampf zwischen der schottischen Armee und die französische Armee, die Grande Armee von Napoleon. Und da waren 30.000 Franzosen gegen 9.000 Engländer. So 1 gegen 3, in der Minderheit waren die Schotten. Und dann wurden sie umringt von den Franzosen. Und der schottische Führer hat gesagt, sterbe hart, 57. Infanterie, sterbe hart, und hat attackiert. Und die Franzosen, die waren so schockiert, und sie haben gedacht, ja, die Schotten, die Engländer sind umringt, die können in den Kessel, die können nicht raus, dass die Schotten schlussendlich den Sieg bekommen haben. Sie haben die Initiative übernommen, und dann, wenn wir gehen, dann gehen wir zur Ehre unten und in den Kampf unten. Und sie haben gewonnen. Und wir sind heute umringt, bibeltreue Christen sind in einer großen Minderheit in den letzten Tagen. Wir sollen niemals gewinnen können hier auf Erde, aber wann wir gewinnen ist, wenn wir mit Jesus zurückkommen, zweite Kommen Jesu Christi. Und dann sehen wir, wie Jesus 200 Millionen Soldaten zerstört bei zweite Kommen Jesu Christi. In der Infanterie hat man drei Regeln. Liege, bleib liegen und steh nicht auf. Und warum? Wenn man aufsteht, dann schiebt man auf, dann bekommt man Kugel durch den Kopf, wenn man da an der Frontlinie ist. Und in der deutschen Armee war das dann so, dass die meisten, also eigentlich alle Offiziere, müssten von vorne kämpfen. Alle. Und Rommel war bekannt, Jesse Puller, Lee, Bedford Forrest und so weiter, Alexander de Grosse, haben immer voraus gekämpft. Und dann sagt man dann, ja, dat is nog niet wijze. Weil wenn die Offiziere von vorne kämpfen müssen vor ihre Truppe, dann werden sie wahrscheinlich schneller erschossen. Das stimmt. Da kann man die Reserveoffiziere, haben ihr Platz eingenommen. Aber die Idee war, ein Gruppe Soldaten muss einen Führer sehen, der vorausgeht. Ein Hirte muss vorausgehen. Und die Engländer Amis, die haben dann geführt als Offiziere von hinten aus. Unser Führer, Jesus, geht immer voraus. Folge ihm, folge mich nach, sagt er. Und nochmals, echter Krieg, und du kannst das mal nachfragen, bei denjenigen, die echten Krieg mitgemacht haben, ist die Hölle auf Erde. Ist Gottes Gericht hier auf Erde. Hölle ist Gottes Gericht nach diesem Leben. Krieg ist Gottes Gericht hier auf Erde. Absolut abscheulich. Und unser Kommandant hat ganz klare, ungeteilte Befehle gegeben, um zu befolgen. Einheit ist wichtig in einer Ortsgemeinde. Konzentriere dich aufs Lager. Gute Moral ist 75% vom Kampf. Und ein Soldat wird nicht gerufen, um Geld zu sammeln, er wird gerufen, zu kämpfen. Das ist sein Auftrag. Wenn du einrücken musst bei der Rekrutenschule, dann denkst du nicht von, ja, wie muss ich meine Reise bezahlen, wie muss ich da überleben, muss ich essen. Das wird alles bezahlt vom Staat. Aber als Rekrut musst du einrücken und der Staat sorgt schon für das andere. Du bist ausgebildet und dann musst du einrücken. Ein guter Soldat, ein guter Ausbilder, braucht minimal 2 Jahre. Minimal 2 Jahre, vielleicht mehr. Und die meisten heute, die denken, dass sie mit ein paar Monaten Training gut genug sind, um einen Kampf zu ziehen. Das geht nicht. Die Ausbildung entscheidet den Kampfgeist, den Kampfmentalität, wie erfolgreich du bist. Wenn du heute Soldaten siehst, die rücken ein in eine normale Armee, oder wenn ein Einsatz, besondere Einsatztruppe, spezielle Einsatztruppe. Das sind die gleichen Jungs, wenn sie 18, 19, 20 Jahre alt sind, die gleichen Jungs. Aber nach 1, 2 Jahren, bei normaler Armee hast du einen normalen Soldat produziert. Bei speziellen Einsatztruppe, also die Green Berets, die Marines oder wie man sie auch nennt, hast du eine Mordmaschine. Was ist der Unterschied? Die Training. Das heißt, wenn du eine Gemeinde oder eine Ortsgemeinde findest, wo du lernst, Nahrung zu bekommen, aber auch eine Ausbildung zu bekommen, sollst du fähig sein, später anderen zu Jesus zu führen und sie helfen zu wachsen in die Gnade und Kenntnis Jesu Christi. Und das ist eigentlich, was Jesus von uns alle verlangt. Wir brauchen eine gute Ausrüstung und eine große Lieferung, um eine gute Beziehung zu Jesus zu haben und dann etwas weiterzugeben. Du kannst nicht mehr weitergeben, als dass du empfängst. Der Grund, warum die 6. Armee von Hitler kaputt ging in Stalingrad, Hitler hat gesagt, keine Lieferung mehr. Die Jungs mussten um 20, 30 Grad unter Null, müssen sie in ihre Sommersoldatenkleidung kämpfen gegen die Russen, die in Übermacht waren. Sie haben keine Chance gehabt, kaputt gefroren. Der Feind, unser Feind, ist Welt, Fleisch und Teufel. Das sind die drei Feinde. Der größte Feind ist dein Fleisch. Der Teufel ist ein Feind, Das Weltsystem ist ein Feind. Der größte Feind ist dein Fleisch. Und nochmals, meistens unsichtbar. Du kannst den Feind niemals schlagen in eigene Kraft. David musste lernen bei Goliath, er konnte nur in die Kraft des Herrn gehen, nicht in seine Kraft, er war ja ein junger Bursche von 17, 18 Jahre alt, nicht in die Kraft von Saul, der König, der war ein großer Kerl, konnte nicht in der Waffenrüstung von Saul kämpfen, er musste in die Kraft des Herrn gehen und konnte mit einer Schleuder und einer Schlinge konnte er den Goliath ins Gehirn treffen. Also lerne in der Kraft des Herrn Jesus zu gehen. Jesus kann für dich kämpfen. Du hast ein offensives Waffe, das ist dieses Buch, die Heilige Schrift. Darum ist die Heilige Schrift so wichtig, eine gute Bibel. Und du hast fünf defensive Teile. Das ist der Gürtel der Wahrheit, das Krebs, Harnisch der Gerechtigkeit, Beine gestiefelt, das Schild des Glaubens und den Helm des Heils. Und du hast keine Rückendeckung. Mit anderen Worten, du kannst dich nicht umdrehen und wenn du fliehst, wird so oft in den Rücken geschossen. Und die meisten Leute, die aufgeben in den Nachfolge Jesu, sind verwundet, weil sie sind in den Rücken geschossen von anderen, von neugeborenen Christen, von denen sie es niemals erwartet haben. Also, ich lerne immer den Feind zu schauen, von Angesicht zu Angesicht. Keine Beine schütze, warum nicht? Weil ein Soldat, die kämpft für den Herrn, die kniet und dann braucht man nicht einen Schutz für die Beine zu haben. Das ist ein wichtiges Prinzip. Nun, das Ziel von einem Soldat ist, den Boden behalten. Mit anderen Worten, Luther sagt auch schön in das schöne Lied von Ein fester Burg ist unsere Gott. Wir müssen den Boden behalten. Gott hat dich hier platziert, St. Gallen oder Liechtenstein oder Österreich oder wo auch. Versuch hier den Boden zu behalten und dort ein Zeugnis, ein Licht zu sein für Jesus Christus. Das ist das Kernpunkt. Ab und zu kann das ein bisschen alleine sein, aber vergiss niemals, du und Gott sind immer eine Mehrheit. Und nochmals, viele fallen links und rechts weg, verweigern zu kämpfen, aber schaust du auf den Herrn Jesus Christus. Das ist das Allerschwerste in deinem Leben, zu schauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und nochmals, heutige Personen, die der Feind nützt, sind oft christliche Führer, die versuchen, dich zu stoppen in die Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Und versuche immer, den Heiligen Geist die erste Stelle zu geben in dein Leben. Sag immer, Jesus, was willst du, dass ich tue? Nicht meine Wille geschehe. Jesus hatte gesagt in Gethsemane, deine Wille geschehe. Wenn du das tust und ihm folgst, dann geht Gott voraus. Und wie es damals war, wenn Mose beim Schilfmeer war, und da kam die mächtigste Armee damals der Welt, von Pharao angeführt, um das ganze Volk zu hauen. Und Mose hat gesagt, muss ich tun. Und was sagte er dann? Ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Ab und zu musst du lernen. Es ist das kleine Gleiche mit deiner Rettung. Du konntest nicht tun, um dich selber zu retten. Du hast nur geschaut auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus sagt, was? Es ist vollbracht. Schau auf mich, vertraue auf mich und ich nehme die Sünde, das Sündeproblem weg und ich rette dich. Nachfolge Jesus ist genau das Gleiche. Du kannst es nicht in eigene Kraft tun, du musst einfach sagen, Jesus, willst du mir helfen, dich nachzufolgen? Zeig mir einfach deine Wille und hilf mir, treu zu sein jeden Tag. Und der Herr gibt dich genügend Gnade, um Jesus treu nachzufolgen. Heute gibt es keine große Armee. Es ist wie in der Zeit von Gideon. Gideon hat gedacht, na Gott, du hast mich ausgewählt, ich habe hier 32.000 Mann. Dann kann ich die 135.000 Moabiter, glaube ich, schlagen. Das ist also 1 zu 4 ungefähr. In Minderheit war es schon. Was sagte er dann zu ihm? Ist zu viel. Zu viel, sagt er? Ja, sagt er, ist zu viel. Wer ängstlich ist, die kann schon gehen. Da sind 22.000 losgegangen. Also verliert von seiner ganzen Gruppe 2/3. Noch 10.000 sind übrig. Und dann sagt er, sind noch immer zu viel. Zu viel? Wir haben nun 1 gegen 10.000 gegen 135.000, 1 gegen 13. Zu viel, sagt er. Wieso sagt er zu viel? Weil wenn die 10.000, die 135.000 Feinde schlagen können, dann sagt, die 10.000 sagen dann, das haben wir in unserer eigenen Kraft getan. Dann sagt er, weißt du, gehst mal zu diesem Fluss und du musst einfach mal schauen, die jungen Männer sind dürstig, wie sie trinken. Die meisten gingen wie een hond, zo naar unten. En er waren nur 300 man, die hebben dan getrunken, die hebben zo getrunken. Zo, zo geschaut. Die hebben immer geschaut, wo de Feind is. En die 300, zei Gott, dat zijn meine Männer. Die waren trainiert, hebben niet ihr Fleisch gefolgt en die waren niet ängstlich. En ik door 300 man geef ik euch den Sieg. En dan weißt ihr, 300 gegen 135.000, die Sieg komt van mir, die komt niet van euch. Dat is met ons genau das Gleiche. We hebben kleine Kraft, doch we hebben zijn Wort bewaard en zijn Name niet verleugnet. En deswegen gibt Gott een offene Tür, die niemand zuschließen kan. Was du lernen musst, das ist in einem Sport, mit einem Spiel oder auch in geistlicher Hinsicht, lerne ein guter Verlierer zu sein. Weil wir können den Kampf nicht hier gewinnen. Wir sind hier, um treu zu sein, Jesus nachzufolgen, wenn wir ihm nachfolgen, so Paulus hat Jesus nachgefolgt, müssen auch in Paulus Fußstapfen gehen, ihm nachfolgen und so weiter, einen guten Kampf geben, aber du kannst nicht gewinnen. Du kannst schon protestieren, du kannst schon kämpfen, aber der wahre Sieg ist nicht hier auf Erde, die ist verbunden beim zweiten Kommen Jesus, wenn er zurückkommt, dann können wir als Sieger zurückkommen. Davor kämpfen wir einen Kampf, den die meisten aufgeben sollen. Und schlussendlich will ich sagen, ein guter Soldat kann nicht gekauft werden. Die meisten Leute lassen sich heute kaufen mit Geld. Ich habe es so oft gesehen, vor allem in ein gutes Beispiel, wir haben ein paar Missionare unterstützt, wie ihr weiß, in Nepal und Indien. Da sagen sie, ja, wir wurden gefragt, um auch bei einer anderen Gruppe Christen mitzumachen. Da haben sie gesagt, ja, ihr könnt schon mit uns mitmachen, aber haben sie gesagt, da musst eure Bibel, die Reformationsbibel, die musst du dann nicht mehr predigen. Und ihr müsst auch nicht mehr sagen gegen die charismatische Irrlehre. Und auch gegen die moderne Musik, diese Rock'n'Roll-Musik, da musst du auch nicht mehr gegen predigen. Wenn du das tust, hey, dann bekommst du ein gutes Einkommen, so 100 pro Monat. Das ist so, ja, kann bei uns vergleichen, so 4.000 pro Monat. Du kannst tun, was du willst, machen wir ein Bild. Und so haben sie versucht, die Jungs von uns zu kaufen, die wir selber ausgebildet haben. Sagen die Jungs, nein, das tun wir nicht. Wir gehen lieber mit der Hälfte unseres Einkommens und für den Herrn. Und dass der Herr vertraut dann, sie vertrauen dem Herrn, dass er Frau und Kinder nährt und versorgt. Das tut er auch. Aber jeder wird geprüft, bist du zu kaufen oder nicht zu kaufen. Jahre her war da nach dem amerikanischen Bürgerkrieg ein Mann, der hat gekämpft, hat einige von seinen Körperteilen verloren und wurde Gouverneur von Louisiana. Und nach ein paar Jahre kamen da ein paar verläufige Mafiosi und die haben gesagt, wir schätzen sehr, dass wir hier in deiner Stadt sind, wir möchten einfach ihr einen Vorschlag machen. Es war diese ganze schlaue Schlange und wir möchten gerne hier ein Casino bauen und sie können natürlich auch einen Teil davon bekommen. Und dieser Mann hat dann diese Männer angeschaut, sie haben ihn eigentlich versucht zu kaufen und hat gesagt, Sie sind diesem Bein, ich habe nur ein Bein. Das Bein habe ich verloren bei diesem Bürgerkriegskampf in das und das Ort. Sehen Sie, diesen einen Arm, den ich nicht mehr habe, den habe ich da verloren. Sie sehen, das Auge, das ich nicht mehr habe, das habe ich in einem anderen Ort verloren im Bürgerkrieg. Herren, danke fürs Angebot, ich bin nicht zu kaufen. Verschwinde. Das war Charakter. Viele Christen werden gekauft. Für was für einen Grund auch? Sie zeugen nicht mehr, sie tun das nicht mehr. Und der Herr sagt, du kaufst nicht Gott und den Mammon dienen. Es ist entweder oder. Als Soldat haben wir eine Pflicht, treu zu sein an der Heilige Schrift. Dieses Buch, die Heilige Schrift, unreformierte Luther. Zweitens, wir haben eine Ehre, um den Heiligen Geist Raum zu geben in deinem Leben, sodass er sein Wille für dich erfüllen kann. Drittens, du hast einen heiligen Kommandant, du hast einen Jesus Christus, ein Neues Jerusalem, was auf uns wartet. Das ist, was wir uns beschäftigen sollen. Und vergiss niemals unsere Vorväter, unsere Vorfahren. Das sind Millionen Christen, haben ihr Blut gegeben fürs Evangelium und für dieses Buch. In ihre Fußstapfen können wir trainieren. Die von Jesus Christus, Petrus, Paulus, die Novatianer, die Donatisten, die Wiedertäufer, die hier in St. Gallen und in Zürich ertrunken sind und ihr Leben gegeben haben, in diesen, die Freiheit, die wir noch genießen, haben wir an ihnen zu danken, was sie vergossen haben für uns. Die Hutterer da in Österreich, die Waldenser in Italien. Mit anderen Worten, lernen treu zu sein in den kleinen Dingen. Sein treu in dem, was Gott dir gegeben hat, in der Beziehung mit dem Herrn Jesus, in deiner Familie, in deiner Arbeit. Sei ein Licht, wo Gott dich platziert hat, in dein Jerusalem. Und Gott gibt dich immer Möglichkeit, um dort zu zeugen, um treu den Herrn zu dienen. Und denke nicht immer, ich muss einen großen Dienst haben. Nein, der Teufel will immer große Dinge haben. Er ist der Gott dieser Welt. Lerne treu zu sein in den kleinen Dingen, die Gott dir zuvertraut hat. Daran gibt es Freude. Und einfach zu tun, was Gott dir zu tun hat, zu tun. Das ist das Beste. Und Gott kann dann immer im Laufe der Zeit deine Reichweite was verbreiten. Aber lerne treu zu sein in die kleinen Dinge. Und Gott kann dir dann später was Größeres zuvertrauen, wenn dein Glaube auch gewachsen ist. Aber das Beste, das muss noch kommen. Damit möchte ich gerne abschließen. In 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7. Das war eigentlich das Letzte, was auch der Apostel Paulus an Timotheus mitgegeben hat. Er hat immer die Entrückung erwartet, die kam nicht in seine Lebenszeit. Er wusste das auch und der Herr hat ihm dann gezeigt, in 2. Timotheus 4, Vers 5, du aber sei nüchtern allenthalben, leite dich, tu das Werk eines evangelischen Predigers, richte dein Amt redlich aus. Das heißt, als Prediger musst du die Schafe nahren, das Evangelium predigen. Das sind meine Meinung. Die zwei wichtigsten Dinge, die ein Pastor tun soll, die Schafe, die Gott ihm zuvertraut hat, eine gute Nahrung zu geben, um das Evangelium der Gnade Gottes an Ungläubige weiterzugeben. Dann sagt er in Vers 6, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Das heißt, er wusste, er soll bald sterben oder entschlafen, sagt man als Christ. Vers 7, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Das war das Wichtigste. Er hat seinen eigenen Glaubenslauf vollendet. Gott hat einen Lauf für dich und der Herr möchte, dass du einfach diesen Lauf vollendet für ihn. Was es auch ist, als Ehemann, als Ehefrau, als Dienst in einer Gemeinde, als ein geistiger Dienst, den Gott für dich hat. Frag den Herrn, was ist mein Lauf, Herr? Die möchte ich mit Freude erfüllen, wenn ich die vollkommen erfüllt habe, wie wir Jesus Christus. Das war nur 3,5 Jahre öffentlicher Dienst. Dann war die Lauf vollendet. Es geht nicht darum, wie lange es ist, wie viel es ist, aber das, was du zu tun hast, zu tun, dass du das treu hast erfüllt. Wenn du das hast getan, dann sagt der Herr, Vers 8, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Oder eine Krone für dich da. Er möchte dich belohnen, nicht nach wie viel du getan hast, wie viel Ehre du von Menschen bekommen hast oder von Christen bekommen hast, aber in wie viel du Treue bewiesen hast, an dem, was Jesus von dir hat gefragt. Das ist das Aller, das alles. Nach deiner Treue bekommst du einen Lohn. Ein Land sucht Soldaten, die treu das Land verteidigen. Dort, wo sie platziert sind. Gott hat euch hier platziert. Seid treu, wo Gott euch hier platziert hat. Tu einfach, was Gott dir sagt. Und Gott gibt dich auf seine Art und Weise dafür einen Lohn in die Ewigkeit. Es macht nichts aus, wie groß oder klein das ist, aber dass du darin treu bewiesen hast. Jesus war treu zu uns, bis in den Tod. Wir können auch treu sein zu dem, was Jesus uns zu tun hat, zu geben hat, zu tun. In der Ortsgemeinde, in deiner Familie, in deiner Arbeit oder in deiner Schule. Amen. Lass wir zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Lied Nummer 200 möchten wir noch singen. Du mein ewig treuer Jesus. Er ist immer treu gewesen, auch wenn wir vielleicht ihm nicht treu gewesen sind. Lied Nummer 200, du mein ewig treuen Jesus. Lied Nummer 200. Wer ist das?
Andreas.
Oh, also erst das Lied singen und dann kann Andreas noch sein Vers gerne aufsagen.